Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von Fernstudiuminfos.de. Mein Name ist Markus Jung und heute geht es um den Wirtschaftspsychologie-Master WPX an der HFWU. Die HFWU ist die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geisling. Dieser Wirtschaftspsychologie-Master wird mit insgesamt 5 Fachrichtungen angeboten, von denen 2 neu mit dazugekommen sind. Ihr seht das hier schon mal in der Übersicht, braucht es euch noch nicht zu merken, werden wir gleich noch im Detail drauf eingehen. Insgesamt sind wir heute zu 4, es sind 3 GesprächspartnerInnen hier bei mir und die möchte ich euch jetzt als erstes gleich vorstellen. Wenn es von euch Fragen gibt an irgendeiner Stelle, dann stellt die gerne im Chat, wir werden die zwischendurch aufgreifen oder spätestens gesammelt dann zum Ende. Ja, als erstes ist heute Abend Herr Professor Dr. Rüdiger Reinert hier mit dabei, zum wiederholten Male. Wir hatten ja schon einige Interviews. Er ist Professor für Wirtschaftspsychologie und empirische Forschung an der HFWU sowie akademischer Leiter der Wirtschaftspsychologie-Masterprogramme. Hallo, herzlich willkommen, Herr Professor Reinert.
Ja, einen wunderschönen guten Abend, Herr Jung. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen.
Ja, zweite heute Abend ist Frau Professorin Dr. Dana Müller.
Hallo.
Sie ist Professorin für Markt- und Werbepsychologie an der HFWU und im Rahmen dieses Wirtschaftspsychologie-Masters Verantwortliche für eine der neuen Fachrichtungen, und zwar für die Fachrichtung Digital Consumer Behavior. Hallo, herzlich willkommen, Frau Professorin Müller.
Hallo, vielen Dank für die Einladung und dass wir heute hier sein dürfen und unsere neuen Studiengänge vorstellen dürfen.
Ja, schön, dass Sie dabei sind und komplett wird die Runde heute Abend durch Herrn Dr. Nikolai Lunze. Er ist tätig im Training und Qualification Management der Mercedes-Benz Group AG und für den Studiengang verantwortlich für die ebenfalls neue Fachrichtung Decision Making. Hallo, Herr Dr. Lunze.
Hallo, schön hier zu sein zu können. Hi.
Ja, schön, dass auch Sie mit dabei sind und hier nochmal die Übersicht über alle heute Abend tätigen Akteure, auch mit den jeweiligen Aufgabenbereichen und auch den Fachrichtungen, die dort betreut werden. Ja, ich würde sagen, Herr Professor Reinert, wir legen mal los allgemein mit der Hochschule und den Besonderheiten und dann auch dem Studiengang. Ich möchte Sie bitten, die HFWU vorzustellen, die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geisling. Vielleicht auch, warum diese so einen langen Namen hat, wo das Fernstudienangebot angesiedelt ist innerhalb der Hochschule und welche Rolle auch die verschiedenen Akteure haben, auch die PEMARCO-Akademie, die wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben.
Ja, gerne. Also vielleicht zu dem langen Namen. Also die Mutterhochschule ist die in Nürtingen und uns in Geislingen gibt es jetzt seit 20 Jahren. In Nürtingen gibt es verschiedene Fakultäten. Wir in Geislingen haben den Schwerpunkt Wirtschaft und Recht. Und auch in Geislingen sind hier die wirtschaftspsychologischen Masterstudiengänge angesiedelt. Wie muss man sich diese Konstruktion vorstellen? Also der Träger, die Trägerin ist die Hochschule, die HFWU, dieser Studiengänge. Und wir von der PEMARCO Weiterbildung GmbH, also wir, Hubertus Högele und meine Wenigkeit als Partner sind quasi Kooperationspartner von der Hochschule, die das operative Geschäft im Sinne der Umsetzung dieser Masterprogramme leisten.
Ja, vielen Dank. Wie sieht das aus mit dem Wirtschaftspsychologie im Master? Welche Rolle spielt er? Was macht dieses Fernstudienangebot auch aus dem Einzelnen? Und sag mal, mittlerweile gibt es ja doch auch einige Masterangebote im Bereich der Wirtschaftspsychologie, auch im Fernstudium. Was sind also hier die Besonderheiten, die Sie auch abgrenzen von anderen Angeboten, die es auch gibt auf dem Markt?
Ja, gerne. Also ich meine, Sie wissen das ja noch besser als ich, dass Wirtschaftspsychologie boomt seit vielen, vielen Jahren. Angebote werden immer mehr und von da muss man sich natürlich schon Gedanken über Differenzierung machen. Also was sind unsere Kernpunkte? Also vielleicht fangen wir mal so bei der Grundidee an. Das Angebot ist für Berufstätige. Was haben Berufstätige nicht? Zeit. Also ist es wichtig, zeiteffiziente Angebote zu machen. Und von daher sind wir, soweit ich weiß, die einzigen in Deutschland, die ein dreisemestriges Masterangebot in Wirtschaftsbeziehungen anbieten. Wieso können wir das tun?
So, Moment, ist Herr Reinhardt kurz weg. Ich hoffe, er kommt gleich wieder mit zu uns.
Ist er verloren gegangen?
Ja, ich glaube, jetzt tut sich was. Herr Reinhardt, hören Sie uns wieder?
Ja, ich bin da. Also ich sehe mich wunderbar. Also ich weiß jetzt auch nicht, was mit der Technik gerade los ist.
Ja, also anscheinend hing es da irgendwo in der Leitung. Sie waren kurz weg, sind jetzt aber wieder prima zu sehen.
Okay, prima, das freut mich sehr. Also ich weiß beim didaktischen Konzept, was ist hier die Idee dabei? Wir tragen dafür Sorge, dass es zu einer sehr engen Verzahnung zwischen den Inhalten, also den Modulen kommt einerseits und der beruflichen Tätigkeit. Ja, das heißt, unsere Prüfungsleistungen, unsere Themen sind sehr breit, sehr offen formuliert, sodass eigentlich immer eine Transfermöglichkeit dessen, was Studierende gerade beruflich tun, in die Prüfungsleistung hinein möglich ist. Was ist wiederum die Voraussetzung hierfür? Naja, klar, bei uns kann man nicht auswendig lernen, bei uns gibt es keine Klausuren, bei uns gibt es, sage ich mal, masteradäquate Prüfungsleistungen. Es gibt Hausarbeiten, es gibt Online-Präsentationen, es gibt mündliche Prüfungen. Also Zeit, Inhalt, attraktive Inhalte und das Thema enge Verzahnung zwischen Modulinhalten und beruflicher Tätigkeit. Das ist das, was uns im Wesentlichen ausmacht. Und natürlich, last not least, wenn ich mir unsere Dozentinnen und Dozenten anschaue, dann sind das allesamt, sage ich mal, handverlesene Persönlichkeiten, die im Beruf genau das tun, was sie auch unterrichten. Ja, also wir haben Persönlichkeiten, die sowohl akademisch wie auch fachlich praxisbezogen kompetent sind. Das vielleicht mal zum Einstieg zu diesem Thema.
Ja, vielen Dank. Also besonders unter anderem auch, dass es keine Klausuren gibt. Sie hatten erwähnt, der Master beschränkt sich auf drei Semester. Ist in der Zeit dann auch schon die Erstellung der Masterthesis mit dabei?
Also akkreditiert ist er auf drei Semester, also inklusive Masterthesis. Ja, wenn ich mir das so anschaue,
nach einem Leitungsproblem
dafür, obwohl ich hier im LAN in der Hochschule unterwegs bin. Also die Drei-Semester-Lösungen, die nehmen sich tatsächlich so um die 15% unserer Studierenden vor. Das Gros unserer Studierenden, also zwei Drittel, sage ich mal, studiert die kompletten Module in den drei Semestern und das vierte Semester dient dann dazu, die Masterthesis zu machen. Und weil wir da auch sehr flexibel sind, mit auch wiederum dem Thema Zeit, wir wissen, Berufstätige haben dann auch oftmals spontane Belastungen, machen Karriere, bekommen neue Tätigkeiten dazu, werden versetzt und so weiter und so fort. Von da sind wir natürlich auch sehr flexibel nach hinten in der Planung.
Ja, vielen Dank. Also da halt auch immer ein bisschen zu schauen, wie es denn so reinpasst und da auch gegebenenfalls das Ganze von der Dauer dann anzupassen. Ja, eingangs hatten Sie es schon erwähnt, der Master wird in 5 verschiedenen Fachrichtungen angeboten, die auch alles eigene Studiengänge sind mit eigenen Abschlüssen. Welche sind das nochmal im Überblick und welche sind auch neu davon, die wir uns dann ja auch gleich mit Frau Müller und Herrn Lunze noch im Detail anschauen werden?
So, jetzt schaue ich gerade mal, ob ich die Folie finde. Finde ich die Folie?
Soll ich mal blättern für Sie?
Oh ja, genau. Also,
Sie sagen Stopp.
Eins zurück, bitte.
Zurück, hier, hier oder noch weniger?
Weniger. Zurück. Nochmal eins zurück. So, das ist vielleicht so ganz kurz die Übersicht für unsere Zuschauenden. Ja, wir haben 2018 angefangen mit einem Schwerpunkt, mit einem Abschluss Wirtschaftspsychologie und Leadership. Das hat sich dann relativ schnell als Erfolgskonzept gezeigt, sodass wir in der Lage waren, 2 Jahre später, also mit Sommersemester 2020, 2 weitere Programme aufzusetzen, mit den Schwerpunkten Business Transformation einerseits und Human Resource Management. Und weil uns der Erfolg nach wie vor recht gegeben hat, haben wir uns jetzt zu diesem Semester getraut, den nächsten Schritt zu gehen, 2 neue weitere Programme aufzusetzen und jetzt insgesamt 5 Abschlüsse anbieten zu können. Einmal Schwerpunkt Digital Consumer Behavior und einmal den Schwerpunkt Decision Making. Vielleicht so ganz kurz ein paar Zahlen dazu. Wir haben im Mittel so zwischen 30 und 50 Studierende pro Semester und wir bieten tatsächlich jedes Semester an. Also da können wir, glaube ich, ganz stolz darauf sein. Ja, wir haben schon über 70 Absolventinnen gehabt. Aktuell sind noch über 20 Masterarbeiten in der Pipeline. Und leider Gottes ist halt bei Studiengängen für Berufstätige manchmal auch so, dass es Dropouts gibt. Bei uns ist es so, dass die tatsächlich nur aus beruflichen Gründen stattgefunden haben. Das heißt, wir haben noch niemanden, sage ich mal in Anführungszeichen, zwangsexpatriieren müssen. Aber das ist, denke ich, ganz normal bei Studiengängen für Berufstätige.
Ja, und Sie sagen, die Dropout-Quote liegt oder steht hier bei weniger als 10%. Das ist ja im Grunde genommen auch noch recht überschaubar dann, auch wenn man es vielleicht als Durchschnittswert vergleicht, was so allgemein am Markt im Bereich des Fernstudiums üblich ist. Und wie Sie ja auch sagen, häufig sind es dann auch einfach Dinge, dass man merkt, es passt irgendwann nicht mehr rein oder aber das Leben geht in eine andere Richtung und vielleicht passt dann die Studienrichtung doch nicht mehr.
Genau. So, und jetzt habe ich die Bedienung selbst gefunden. Ja, jetzt zur Übersicht. Wie gesagt, das sind diese 3 Semester. Ich kann es mir jetzt damit ersparen, alles im Detail vorzustellen. Jetzt vielleicht ganz einfach nur die Neuigkeiten. Also erste Semester liefert die Grundlagen. Das ist ja ein Weiterbildungsmasterprogramm. Das heißt, wir haben es weitestgehend mit Studierenden zu tun, die allesamt etwas Nicht-Psychologisches studiert haben. Von da müssen wir die Basis schaffen. Und im zweiten Semester gibt es dann diese Ausdifferenzierung in diese 5 Fachrichtungen, wo wir dann nachher über Digital Consumer Behavior und Decision Making ausführlicher reden werden. Und im Zuge dieser Umstellung habe ich jetzt auch nochmal ein Modul im dritten Semester angepasst. Vielleicht ganz kurz dazu, warum das. Wir alle reden über VUCA, über die Notwendigkeit, mit Unklarheit, mit Unsicherheiten und so weiter umgehen zu können. Und Komplexität umgehen zu können. Das heißt, wir bringen ihnen Systemanalyse, Systemdenken bei und parallel dazu auch in die Reflexion gehend, ihnen klarzumachen, über welche Ressourcen sie schon verfügen und welche Ressourcen sie wie aufbauen können. Das vielleicht so als Ergänzung zum dritten Semester. Und jetzt sind wir eigentlich schon beim Herzstück des heutigen Abends angelangt. Wie gesagt, die ersten 3 Schwerpunkte, Programme, Leadership, Business Transformation, Human Resource Management, hatte ich an anderer Stelle schon einiges gesagt. Von daher würde ich die Zeit gerne nutzen, um hier Kollegin Müller und Kollegin Lund zu danken.
Ja, ich glaube, das sollte auch schon die Überleitung werden an Sie, Frau Professorin Müller. Auch wenn Herr Reinhardt im Moment noch mal mit einem Standbild bei uns ist. Ich würde Sie bitten, uns einmal vorzustellen, Ihre Fachrichtung Digital Consumer Behavior uns vorzustellen, vielleicht noch mal so ein bisschen was zu Ihrer persönlichen Rolle, zu Ihrem Bezug zu diesem Thema, der ja auch eine große Rolle spielt, jeweils hier bei den einzelnen Fachrichtungen und dann darauf einzugehen, was diese Fachrichtung ausmacht und was sie auch unterscheidet von ähnlichen Angeboten, die es vielleicht so in der Richtung auch noch gibt.
Ja, sehr gern. Also wie komme ich dahin, weil Sie die Frage gestellt haben, was qualifiziert mich quasi in dieser Fachrichtung zu arbeiten? Und Hintergrund ist eigentlich, dass ich über 10 Jahre in der Markt- und Werbepsychologie tatsächlich gearbeitet habe. Ich habe in einem Marktforschungsinstitut gearbeitet und habe dort Studien aller Art betreut. Und natürlich ist auch im Laufe dieser über 10 Jahre klar geworden, dass wir in einer Welt leben, und da sind wir gleich wieder, um das rund zu machen, was heißt das für den Studiengang, in einer Welt zu leben, die sich natürlich verändert hat. Ja? Also wir sind alle, vielleicht einige von uns, noch groß geworden mit dem Tante-Emma-Laden um die Ecke. Also wenn ich an meine Kindheit denke, tatsächlich noch, oder an meine Großeltern. Und es ist natürlich was, da freuen wir uns, wenn es die noch gibt. Aber eigentlich ist die Realität ja doch mittlerweile eine andere. Und wir alle sind ja Konsumenten und Konsumentinnen. Also da können wir uns ja gar nicht entziehen. Ob wir jetzt einen Joghurt kaufen, darüber müssen wir uns Gedanken machen. Ist zwar eine Alltagsheuristik, da brauchen wir uns jetzt nicht so viele Gedanken machen. Herr Lunze kennt das natürlich auch, Entscheidungsverhalten. Das spielt dann auch in diese Richtung eine Rolle. Oder aber, ob wir ein neues Smartphone kaufen. Oder wie entscheiden wir uns denn eigentlich für den neuen Studiengang? Wo wollen wir das studieren? Ja, wollen wir das an der HFWU studieren? Wollen wir das woanders studieren? Was prägt uns da eigentlich? Und das ist natürlich etwas, was sich sehr stark mit dieser Digitalisierung, mit der Globalisierung verändert hat. Wie gesagt, früher sind wir in den Tante-Emma-Laden gegangen. Vielleicht von denen, die zuhören, weniger, aber manche schon noch in den Tante-Emma-Laden. Da gab es halt zwei Joghurts und dann mussten wir uns zwischen zwei entscheiden. Es gab zwei Pullis, die wir irgendwie uns anziehen können. Und heute haben wir natürlich mit der Digitalisierung, Globalisierung die Möglichkeit auch viel weiter uns das anzuschauen. Also Sie können ja überall einkaufen. Sie können sich Informationen aus allen Ländern suchen. Sie können Ihren T-Shirt dann danach aussuchen, wie nachhaltig das gemacht wurde, welche Werbung betrieben wurde, wie das Marketing aussah. Und das können Sie auf der ganzen Welt. Da stehen uns ganz viele Möglichkeiten offen, die natürlich auch ein Stück weit disruptiv waren in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Und da muss man sich natürlich auch neu mit auseinandersetzen in der Markt- und Werbepsychologie, auch im Marketing. Was macht es denn eigentlich mit uns? Was bedeutet das eigentlich auch für die Zukunft? Und ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe in der letzten Woche kursierte ein Gerücht oder eine Nachricht, dass Bruce Willis seine Gesichtsrechte verkauft hätte. Bedeutet, es gab die Nachricht, er hätte seine Gesichtsrechte an eine Firma verkauft, die so Deepfakes herstellt. Und dann kann man sozusagen mit den Deepfakes eine Werbung gestalten. Also Bruce Willis hat nichts mehr damit zu tun. Man sieht es auch, ich glaube, schwer als Laie, wer das da ist. Und da würde dann halt nicht Professor Dr. Dana Müller hier vor Ihnen sitzen, sondern sitzt halt George Clooney oder so vor Ihnen und versucht hier das Marketing zu machen. Und das sind natürlich alles Sachen, die uns rumtreiben und die wir natürlich auch uns anschauen müssen. Auch aus unserer medienethischen Perspektive sicherlich. Ist das ethisch, was da gemacht wird? Ich gab letztens auch eine Sendung von Jan Böhmermann, mag man halten, was man möchte, aber im Magazin Royal hat er doch manchmal sehr gute Themen dabei. Und da ging es um Computerspiele, wo man Ingame-Käufe zum Beispiel tätigt. Also diese Mikrotransaktionen. Und dann sind sie dann schnell mal 2,49, 2,99, da muss ich jetzt nicht 3 Jahre lang durchspielen, um irgendeinen Fußballspieler zu erwischen, sondern kann den halt einfach kaufen und bin mal locker 10.000, 15.000 Euro los, weil das mit dem PayPal-Konto meiner Eltern verbunden ist. Und das sind halt so Aspekte, die wir uns anschauen wollen, die wir reflektieren wollen als Konsumenten, Konsumentinnen, wie wir damit eigentlich in dieser Welt umgehen. Weil das ist natürlich auch eine ethische Frage und das sind auch Sachen, die wir uns im Laufe des Studiums, die mit den Studierenden diskutieren wollen. Und da sind wir, Sie hatten es, Herr Jung, auch gefragt, was sind so unsere Zielgruppen? Und natürlich sind das Leute, die schon im Berufsleben stehen, ja, aber genau an dieser Schnittstelle auch arbeiten. Also ich würde sagen, wir versuchen so eine Art Psychological Agents auszubilden. Auf der einen Seite haben wir so Marketing getrieben, was so ein bisschen in der Ursprungswelt, ich glaube, Herr Lunze hat das auch noch, Homo economicus, rational, ja, auf der anderen Seite Unsicherheitsfaktor Mensch, wie gehen wir damit um? Und da ist so eine Schnittstelle, was müssen Firmen eigentlich tun, um Menschen da zu erreichen? Und wie kann man da sozusagen, worauf muss ich als Firma eigentlich auch achten? Ja, und das ist so ein bisschen das, wo wir eigentlich hinwollen, immer zu reflektieren. Man muss natürlich auch sagen, das ist ein Studiengang, der entwickelt sich jetzt gerade und der ist natürlich auch so ein bisschen agil, um jetzt mal auch in dieser VUCA-Welt von Herrn Reinhardt zu bleiben, weil diese Welt ändert sich. Ja, also das ist ja nichts, also wir reden jetzt von Metaverse, wir reden von Shopping mit Virtual Reality. Da sind Sie dann nochmal in einer ganz anderen Ebene, die wir natürlich uns auch anschauen wollen, wenn es soweit ist. Metaverse ist was gerade im Kommen ist. Also das sind so alles Aspekte, die wir uns anschauen möchten im Rahmen dieses Studiums.
Ja, vielen Dank. Also ein sehr komplexes Thema, was da behandelt wird. Sie haben es erwähnt, ein sehr agiles Thema, wo enorm viel sich verändert, hofft in hoher Geschwindigkeit. Da vielleicht nochmal so die Frage zur Konzeption des Studiengangs auch. Ich denke, Sie haben ja auch viele Praktiker, die den Studiengang machen, die also schon ein bisschen was mitbringen. Und wie können Sie da auf solche aktuellen Entwicklungen auch reagieren im Curriculum oder in den Inhalten und auch vielleicht was mit reinnehmen, was Ihre Studierenden dort an Themen im Alltag beschäftigt?
Ich bin der Meinung, so ein Studiengang, der lebt immer davon, und das ist ja das Schöne am Konsumentenpsychologie. Wir sind alle Konsumenten oder Konsumentinnen. Das heißt, es lebt eigentlich damit, mit dieser Erfahrungswelt, die die Studierenden mit reinbringen. Das heißt, wir können ja einfach diese Sachen, die die aus ihrem Alltag mitbringen, diskutieren. Manchmal ist es schon auch so, und das habe ich auch mit Studierenden, ich begleite jetzt Markenwerbepsychologie natürlich hier auch im Bachelorstudiengang, dass ich natürlich nicht alles weiß, aber dann kommen Studierende und sagen, Mensch, Frau Müller, haben Sie das und das gesehen? Und dann sagen wir, ja, und dann schauen wir uns das von so einer psychologischen Perspektive an, wo es heißt, also dieser Influencer hat wieder einen Shitstorm kassiert, warum ist das so? Ja, so dann, und was bedeutet das eigentlich für die Marke, so dieser Halo-Effekt? Und das kann man natürlich on the run, on the fly sozusagen mitnehmen und diskutieren mit den Studierenden, ohne dass man das jetzt konzeptionell, also im Konzept immer drin hat, sondern es wird dann einfach diskutiert und reflektiert. Und dann wird es auch natürlich lebendig, dieser Studiengang. Viel mehr, als dass wir starr sozusagen das, und wir wollen ja auch keine Vorlesung im klassischen Sinne machen. Wir machen natürlich schon auch Input, aber wir wollen natürlich auch immer so einen seminaristischen Unterricht, wo die Fälle bearbeiten, wo die ins Diskutieren kommen, wo die mal selber untereinander diskutieren, was denken die aus dem Bauch heraus und das, und dann vielleicht gegenüberzustellen, was sind so, der Herr Reinhardt, Professor Reinhardt legt ja auch mal viel Wert drauf, was sind dann so empirische Befunde dazu? Ja, dass das also nicht nur aus dem Bauch herauskommt, sondern was heißt das eigentlich auch in der Psychologie? Gibt es da Befunde, die das unterstützen, untermauern? Oder ist das wirklich nur, Herr Jung, weil Sie jetzt gerade in der Blase in Anführungsstrichen leben, weil irgendwas schlecht gelaufen ist, ist das wirklich so oder ist es einfach nur Ihre Blase? Ja, und das kann man alles reflektieren in so einem Studiengang.
Ja, also da auch eine große Verknüpfung zwischen der Praxisseite und dem ganz Alltäglichen auf der einen Seite und dann aber auch die wissenschaftliche Fundierung auf der anderen Seite und das dann auch wieder mit zusammenzubringen. Genau. Ja, Zielgruppen haben Sie schon angesprochen vorhin. Vielleicht abschließend noch so zu Ihrer Fachrichtung. Wie ist so der Aufbau? Wo liegen so da die einzelnen Schwerpunkte in den Modulen, die speziell diese Spezialisierung ausmachen?
Also wir haben wie alle Studiengänge natürlich drei Vertiefungsmodule. Und wir fangen, oder eins der ersten Module, Sie haben es auch, genau, ist Werbepsychologie und Konsumentenverhalten. Da geht es nochmal, also Herr Professor Reinhardt hat es ja schon gesagt, also es kommen ja viele auch, die nicht psychologische Hintergründe haben. Und natürlich ist immer noch wichtig zu verstehen, wie ist eigentlich so generell so ein psychologischer Hintergrund von Werbe- und Marketing, Konsumentenverhalten. Also Sie müssen sich vorstellen, es gibt Zahlen, die gehen davon aus, dass wir 10.000 Informationen pro Tag ausgesetzt sind. 3.000 Werbeinformationen. Irgendwelche Zahlen schwirren darum. Und die müssen Sie natürlich filtern. Sie können ja nicht alles aufnehmen. Manche schaffen es, weil sie salienter sind. Manche schaffen es vielleicht nicht und sie ignorieren sie. Sie treffen Entscheidungen aufgrund dieser Informationen, die sie da erhalten. Die treffen ihre Bedürfnisse. Es geht um Motive, Einstellungen und so weiter. Also alles, was so, ich sage jetzt mal so eine Verknüpfung auch zur allgemeinen Psychologie, die wir im ersten Semester machen, dass es kommt da so ein Stück weit auch, wird nochmal abgerundet in dem Studiengang bei uns dann, was bedeutet das eigentlich für das Konsumentenverhalten? Aufbauend dazu kann man natürlich auch überlegen, was bedeutet das, wie muss man Werbung gestalten, Marketing gestalten? Das kann man sowohl auf dem klassischen Kanal machen, also Printwerbung, TV-Werbung, aber auch, was bedeutet das eigentlich im digitalen Bereich? Und in dem zweiten und dritten Modul, da geht es schon wirklich um diese Digitalisierung des Marketings oder der Markt- und Werbepsychologie. Und da aber auch nochmal die Reflexion, können wir das mit allen machen? Ja? Also ich habe gesagt, dass sich vieles geändert hat, aber es gibt natürlich schon noch Menschen, Kulturen, Generationen, die vielleicht noch nicht digital sind, auch wenn wir zu 90% digital sind. Aber ältere Generationen suchen sich vielleicht noch andere Informationen, wollen eher über Funktionalität was wissen. Jüngere Generationen, für die ist wichtig, Impression Management zu betreiben. Ja? Und das wollen wir natürlich anschauen. Wie sind so die Generationen? Was bedeutet das auch, wenn wir Marketing betreiben, digitales Marketing eigentlich? Und dann geht es natürlich wirklich in diese Medienwirklichkeiten. Wo kommt Influencer-Marketing eigentlich her? Auch da gibt es psychologische Grundlagen. Stichwort parasoziale Beziehungen. Und das kann man natürlich alles beleuchten. Was bedeutet das eigentlich? Und wir wollen da weg von diesem ich sage zwar immer Marketing, aber es geht natürlich schon in die Psychologie dahinter. Nicht um die Zahlen, Daten, Fakten, sondern wirklich, was ist die Psychologie dahinter? Und das gucken wir uns in diesem zweiten Modul an. Und das verknüpft sich eigentlich auch mit diesem dritten Modul, wo es darum geht, was macht das eigentlich mit uns selbst? Ja, also digitale Konsumentinnen, ich weiß nicht, Herr Jung, wie Sie einkaufen, wahrscheinlich auch anders als vor 10 Jahren. Ja, wie ist meine Customer Journey? Wie treffe ich die Entscheidung, wo ich einkaufen gehe? Wie werde ich da angesprochen? Neuromarketing gibt es auch im digitalen Bereich. Und das sind alles so Aspekte, Das macht was mit uns. Vielleicht als Abschließendes, um das auch nochmal zu diskutieren dann mit den Studierenden. Es gibt diesen Film, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, ich glaube E-Wally hieß der, wo dann alle Menschen, weil der ganze Planet vermüllt ist, auf Raumschiffen leben, ja, und nur noch mit Smartphones quasi auf Stühlen sitzen. Da sieht man, es hat was mit uns gemacht. Und es macht was mit uns. Es macht was mit unserer Lebenswirklichkeit. Ich habe gerade einen Artikel gelesen, wo es darum ging, dass unsere Städte, weil es gibt ja diese Smombies, glaube ich, heißen die, ja, die nach unten laufen und dann muss man Ampeln nach unten machen. Mhm. Ja. Und das würde ich gern auch mit den Studierenden reflektieren, auch welche Verantwortung Firmen da eigentlich haben. Weil Firmen natürlich, und anderes Beispiel, Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema. Firmen werden abgestraft, wenn sie nicht nachhaltig sind. Und ich glaube, dass Firmen auch irgendwann abgestraft werden, wenn sie nicht transparent sind, wie sie Marketing, Werbung betreiben, wie das mit den Deepfakes ist und so weiter. Ja, also da, und ich glaube, das geht in diese Richtung. Und dann werden wir da, wenn Firmen abgestraft, dann muss sich eine Firma Gedanken machen. Und das wollen wir alles so reflektieren in den drei Modulen.
Ja, vielen Dank für diesen Überblick über die Inhalte und was den Studiengang ausmacht. Und ich glaube, das passt wunderbar zu den zweiten Schwerpunkt, den wir uns heute Abend anschauen, das Decision-Making, weil um Entscheidungen, habe ich ganz oft mitbekommen, geht es auch in Ihrem Studiengang an vielen Stellen, wie halt sich ja, da einiges dann auch auswirken kann. Damit sind wir bei Ihnen, Herr Dr. Lunze, und Ihrem Schwerpunkt Decision-Making, für den Sie verantwortlich sind. Gerne da auch noch ein bisschen was zu Ihrer Persönlichkeit, zu Ihrer beruflichen Tätigkeit, wo auch das eine Rolle spielt und dann halt so aus Ihrer Sicht, was sind die Besonderheiten dieser Fachrichtung Decision-Making? Und natürlich auch jeweils die Frage, was unterscheidet so dieses Angebot, was Sie da haben, von anderen, die es vielleicht auch noch auf dem Markt gibt?
Okay, Sie hatten ja vorher noch die Frage nach der Zielgruppe. Damit würde ich mich auch gerne verbinden, gleich zu Beginn. Im Studiengang geht es ja darum, das Entscheidungsverhalten von Menschen bei allen ihren Entscheidungen zu verbessern, daher rationaler im Sinne des Eigeninteresses zu machen oder im Interesse des Unternehmens. Und damit beschäftige ich mich jetzt seit über 12 Jahren mit dieser Thematik sozusagen wissenschaftlich von Masterarbeit, Doktorarbeit, aber auch in der beruflichen, freiberuflichen Praxis. Ich bin hier also Überzeugungstäter und muss zur Zielgruppe sagen, dass jedes studierfähige Individuum grundsätzlich zur Zielgruppe gehören kann, sollte. Denn es geht ja nicht nur um unternehmerische Entscheidungen und Gruppenentscheidungen in Teams und Organisationen, sondern auch um private Entscheidungen des Lebens, denn die kognitiven Mechanismen, die dahinter liegen, beispielsweise beim privaten Hauskauf oder bei der Lieferantenauswahl für Ihr Unternehmen, können unter Umständen sehr ähnlich sein. Und wir alle machen Fehler. Und ob es jetzt die verzerrte Wahrnehmung bei einem Wahrscheinlichkeitsurteil zum Erfolg einer Businessgelegenheit ist, also einer potenziellen Businessgelegenheit, ob es der emotionale Aktienverkauf am Tiefpunkt ist oder ob es ganz platt das allerletzte Stück Kuchen vor einer längst überfälligen Diät ist. Stellen Sie sich vor, Sie würden Ihre Entscheidungen um nur wenige Prozent verbessern. Also im Long Run Ihres Lebens, und jetzt aus Studierendensicht, für 40, 60 Jahre ist es schon enorm und wenige Prozent kriegen wir hin. Und im Grunde sind also nicht nur Führungskräfte und Entscheidungsträger angesprochen bei uns, sondern halt auch all diejenigen, die ihre Entscheidungsfindung verbessern wollen. Bevor ich zu der Frage nach den Schwerpunkten und Modulen gehe, würde ich auch kurz nochmal, sagen wir mal, so den Kontext geben und ein paar wissenschaftliche Hintergründe erklären. Wir alle sind ja der Überzeugung, dass wir grundsätzlich eigentlich sehr clever sind. Also der moderne Mensch ist ja grundsätzlich auch zu einigen in der Tierwelt einzigartigen kognitiven Leistungen fähig. Wir denken an unsere Fähigkeit zu kommunizieren, unsere Handlungen vorauszuplanen, kreative Lösungsansätze, Transferleistungen. Jedoch meistens neigen wir halt dazu, unsere kognitiven Ressourcen sehr sparsam einzusetzen, also wirklich sehr sparsam einzusetzen und damit umzugehen. Und wir sind eher auf eine schnelle und halbwegs zweckmäßige Entscheidungsfindung mit hinreichender Bedürfnisbefriedigung ausgerichtet, als auf eine genaue und reflektierte Analyse und Urteile, die uns bestmöglich nutzen. Die moderne Umwelt, in der wir heute leben, unterscheidet sich stark von der Umwelt, die während unserer evolutionären Anpassung des Menschen oder während unserer Anpassung über zehntausende Jahre hinweg vorherrschte. Das bedeutet halt, dass früher günstige kognitive Mechanismen wie Vorurteile, schnelle Freund-Feind-Kennung, schnelle energiesparende Entscheidungsfindung eben damit heute zu systematischen Urteilsfehlern führen können. Sonst würde auch keine Frau Jung, sonst würde ja auch keine Herr Jung und Frau Müller, sonst würde auch keine Werbung funktionieren. Das heißt, wenn wir zum Beispiel haben die Übergewichtung für sofortige Gewinne anstelle von langfristigem Nutzen, also die Zigarette, die wir halt jetzt noch rauchen, obwohl wir eigentlich gesund und lange leben wollen, oder die Aktie, die wir sehr gerne im Gewinnbereich verkaufen, obwohl sie eine gute Prognose hat, während die Aktie, die im Verlustbereich gehalten wird, denn sich vielleicht irgendwann werden diese Verluste nochmal eingeholt, auch wenn die Prognose immer und immer schlechter wird. Oder wenn wir unsere Mitarbeiter anhand von Ergebnissen bewerten, die sie eigentlich nur marginal beeinflusst haben und nicht anhand des benötigten Weges zu dem Ergebnis, Outcome Bias hier, dann ist das halt problematisch. Und das haben etliche empirische Studien in den letzten Jahrzehnten gezeigt, dass eben nicht bewusste Prozesse wie Erinnerungsverzerrungen, Heuristiken, emotionale Einflüsse das Urteilsvermögen beeinträchtigen. Und dass wir uns vor allen Dingen, und das ist wichtig, bei wichtigen Entscheidungen, die wir selten üben können, ja, die, bei der Zahnpasta ist es egal, ob wir jetzt auf die Werbung einfallen oder nicht, beim Hauskauf wird es schlechter, Partnerwahl schlechter, ja, bei Job, Studienwahl und so weiter, es wird immer wichtiger, aber das sind Entscheidungen, die wir sehr selten treffen, indem wir kein, sagen wir mal, stabiles Umfeld haben, das wir üben können und uns hier eben nicht auf unsere antrainierten Default- oder angeborenen Default-Denkmuster verlassen können und auch sollten. Und das betrifft Individualentscheidungen als auch Gruppenentscheidungen gleichermaßen. Das heißt, wenn wir Entscheidungen in Gruppen, in Organisationen, in Teams treffen müssen, dann können die Hürden, qualitativ hochwertige Lösungen zu finden, in einem Gruppenprozess noch größer sein. Ja, wenn also eine dominante Führungskraft ihre Meinung laut äußert und damit alles andere beeinflusst, dann ist es halt schwierig. Das bedeutet, ein sinnvoller Ansatz ist erstmal hier die Aufklärung darüber, dass es systematische Urteilsverzerrungen gibt und dann ganz wichtig das Training von Korrekturstrategien, das nennen wir Debiasing, also Urteilsverzerrungen, Abweichungen von rationalem Verhalten, das wir als heutzutage rational definieren, sind Biases und Debiasing ist das Entzerren, Vermindern, Korrigieren dieser Fehler. Um eben die Entscheidungsfindung der Menschen im heutigen Umfeld, also in der Welt, in der wir heute leben, zu optimieren. Denn die Welt, in der wir heute leben, ist wie gesagt nicht die Welt unserer kognitiven Entwicklung, sondern es ist die Welt der, sagen wir mal, Evolution der Kultur und die war in den letzten 200 bis 300 Jahren enorm schnell, während sich die letzten 2000 oder die letzten 20 bis 30.000 Jahre halt nicht viel getan hat. Und ebenso haben wir auch die Module aufgebaut in dem Studiengang. Das erste Modul dazu sind eben die Grundlagen des menschlichen Entscheidens und individuelle Entscheidungskonzepte. Das heißt, wie funktioniert menschliche Kognition und wie treffen wir Entscheidungen? Das heißt, wie funktioniert Wahrnehmung, Verarbeitung, Urteilen beim Menschen? Was ist überhaupt Rationalität? Es gibt ja unterschiedliche Rationalitäten, normative, es gibt evolutionäre Rationalität, es gibt auch verschiedene Entscheidungstheorien, es gibt reale und eher, sagen wir, fiktive Ideale. Und das klären wir alles erstmal, um eine Basis zu schaffen, um darauf dann im nächsten Modul eben die Verbesserung des individuellen Entscheidungsverhaltens angehen zu können. Das heißt, welche Urteilsfehler kennen wir und wie können wir unsere Entscheidungen verbessern. Das heißt, was haben wir als Menschen, als Individuum für Besonderheiten beim Entscheiden? Ich habe es vorher schon erwähnt, die Urteilsverzerrungen, emotionale Einflüsse, Erinnerungsverzerrung, alle Mechanismen, die dafür sorgen, dass wir systematisch in bestimmten Situationen Urteilsfehler begehen und im nächsten Schritt schauen wir uns eben diese Urteilsfehler konkret an, die also aus den letzten Jahrzehnten der empirischen Forschung kommen. Und auch, und das ist, glaube ich, relativ einzigartig eben, wir haben konkrete Trainings zur Verbesserung von individuellem Entscheidungsverhalten gegen ausgesuchte Biases. Das heißt, das ist eine Anzahl von Biases, wo man, sagen wir mal, relativ breit gefächert hat, wo man sagt, okay, da sind viele in der Nähe, die ähnlich funktionieren. Und damit können wir dann mit den Studenten zusammen praktisch auf eine größere Basis kommen, und haben auch den Erfolg, oder ich habe den Erfolg in der Studie empirisch überprüft und es hat auch geklappt. Und das ist so der zweite Schritt, um dann im dritten Modul, eben uns das Ganze bei Teams und Organisationen spezifisch anzugucken. Also wie werden Entscheidungen in Gruppen getroffen, welche Fehler treten dabei auf und wie können diese Entscheidungen verbessert werden. Also hier sozialpsychologische, kognitive Effekte von Gruppen, Macht und politisches Handeln in Organisationen und eben dann auch, wie wir Entscheidungsprozesse in Organisationen gestalten und den Aufbau und die Entscheidungsfindung dann in Führungsgremien sozusagen. Also wir haben bei den Modulen eben als erstes nochmal die Grundlage, um Denkprozesse bei sich und bei anderen zu verstehen. Man kann dann auch vielleicht besser mal mit anderen umgehen. Urteilsfehler im zweiten Modul bei Individuen verstehen und zu korrigieren. Und im dritten Modul Entscheidungsprozesse in Teams und Organisationen zu optimieren.
Ja, ja, jetzt haben wir noch gefragt.
Herr Jung, ich höre Sie gerade nicht.
Ach nee,
mein Energiespar-Lautsprecher.
Der Lautsprecher wieder ausgegangen durch die Energiesparfunktion,
ja. Sie hatten noch gefragt, was uns von anderen ähnlich gelagerten Studiengängen unterscheidet. Ich kenne eigentlich keine ähnlich gelagerten Studiengänge, denn also es gibt keinen Master of Science jedenfalls auf dem Markt, der sich mit der Verbesserung von Entscheidungsfindung, mit konkretem Debiasing aus kognitiver Perspektive auseinandersetzt. Es gibt sicher viele Studiengänge, hatten wir auch schon in anderen Studiengängen, in denen ich tätig bin, auch mit Kollegen Reinhard zusammen, wo wir eigentlich die Inhalte vorstellen, so das sind die letzten 50 Jahre empirischer Forschung, was für Fehler machen wir beim Urteilen entscheiden, wie läuft das ab. Aber dieses relativ neue Forschungsgebiet, sagen wir mal, in den letzten 10 Jahren stark an Impact gewonnen oder stark an Drive gewonnen hat, eben das Debiasing, das ist noch so frisch, dass es halt sehr wenig dazu gibt. Ja, das ist auch immer die Rückmeldung der bisherigen WPX-Studenten. Sie finden nichts zu Debiasing, wenn sie da Hausarbeiten bekommen. Und die Lehre muss halt auf dieser Forschung aufbauen, weil zuerst muss die Forschung da sein und die Erkenntnis und dann die Lehre dazu. Und da gibt es halt nichts. Deswegen ist die Frage nach, was unterscheidet uns, einfacher zu beantworten. Und ich muss da nicht so weit ausholen.
Ja, vielen Dank. Ganz spannendes Thema auch für Ihre Einblicke, so ein bisschen, was dahinter steckt, was da ja auch sehr deutlich wurde, dass es nicht nur reicht, das zu wissen, was dahinter steckt, sondern es auch ganz wichtig ist, das Ganze zu üben, zu trainieren. Und Sie hatten es schon kurz erwähnt bei dem Überblick über die Module, dass es ja dazu auch eine spezielle Trainingseinheit gibt, die in das Studium trainiert ist, wo die Studierenden auch, ich denke, miteinander mit Ihnen das Ganze üben können. Da würde ich Sie bitten, nochmal zu erläutern, wie das denn ganz praktisch abläuft, um da halt auch wirklich einen Trainings- und Übungseffekt dann am Ende auch zu haben.
Also grundsätzlich hat man ja schon auch, in den 80er Jahren, Fischhoff zum Beispiel, untersucht, okay, wie können wir denn Entscheidungen verbessern? Und da ging es auch um Aufklärung als allererstes. Und 1984 kam man dann auf die Idee, okay, Aufklärung allein führt nicht zur Verhaltensänderung. Das heißt, wir müssen tatsächlich aktiv bei einem Entscheidungsproblem dabei sein. Das heißt, müssen wir wissen, wie wir funktionieren. Ja, also auch bei diesem Training musst du vorher wissen, wenn du es komprimierst, musst du vorher wissen, wie funktioniert eigentlich dein Denkprozess, damit du nachher tiefer einsteigen kannst und überhaupt folgen kannst. Dann musst du ein Bias erstmal erkennen. Also, wenn man sich jetzt vorstellt wie eine Tretmine, du musst es halt erstmal erkennen, da willst du nicht drauf treten, so, das ist schlecht. Und wenn du in der Situation bist, was kannst du dagegen tun? Das ist ganz wichtig. Also erstmal die Situation an sich erkennen und sagen, oh, ich könnte hier in einer gefährdeten Situation sein. Ich muss analytischer denken, ich muss mal ein bisschen, darf nicht so auf Autopilot laufen, sondern muss mal ein bisschen mich jetzt kognitiv anstrengen. Und was ist die Wirkungsweise der jeweiligen Verzerrung, in der ich mich befinde? Und in welche Richtung geht die? Und was kann ich dann dagegen tun konkret? Was für Schritte kann ich mental ableiten? Ne? Denken Sie an Piloten im Flugzeug, der hat seine Checkliste. Der fliegt zwar schon seit 20 Jahren, aber er geht immer noch seine Checkliste durch, um auch ja nichts zu vergessen. Und hier gibt es natürlich Unterschiede. Ja? Man muss rationales Entscheidungsverhalten üben und dann muss man auch dabei bleiben. Das Gute ist, man kann es dann auch 20 Jahre später noch machen oder 10 Jahre später, wenn man einmal verstanden hat, wie es läuft und wenn man die Strategien hat, das Entscheidungsverhalten zu verbessern. Und darauf sind wir ja aus. Wir können jetzt nicht sagen, Sie werden der perfekte Entscheider in 3 Semestern, aber wir machen Ihr Entscheidungsverhalten in 3 Semestern besser und es wird besser für Sie im Long Run Ihres Lebens und in Ihrer unternehmerischen Karriere oder auch fürs Unternehmen selbst besser sein. Das ist der Kerngedanke dahinter. Und besonders die Übung in der Praxis oder der Übertrag, der dann vom Individuum selber erfolgen muss.
Ja, also da einmal das Wissen und dann auch die Anwendung und auch eine gewisse Automatisierung, die sich einstellt im besten Fall.
Genau, so habe Feedback, Automatisierung, Mustererkennung.
Genau. Ja. Findet das dann im Rahmen von virtuellen Präsenzen statt, in der Gruppenarbeit oder wie läuft das Ganze ab? Jetzt so gerade das Üben, wo man wahrscheinlich auch miteinander dann in der Interaktion sein muss, um mal zu schauen.
Also Sie meinen jetzt konkret beim Debiasing-Training oder das Ganze oder in den Modulen? Das ist so, also in den Modulen selber?
In dieser Trainingseinheit als Besonderheit in dem Studienkonzept.
Also diese Trainingseinheit würde ich in erster Linie, weil sie halt eine höhere Intensität hat und du bei Präsenzveranstaltungen oder man bei Präsenzveranstaltungen eben, sagen wir mal, das ein bisschen mehr aufmerksamkeitsfördernder machen kann, ja, dann bügeln weniger Studenten nebenher während der Vorlesung, würde ich das in Präsenz machen. Also das machen wir in Absprache noch, aber das würde ich in Präsenz auf jeden Fall, diese intensiven Phasen immer in Präsenz vorschlagen. Und dann Q&A und Lern-Sessions und Repeating-Sessions, dann kann man unter anderem auch online machen. Also da sind wir flexibel und ich würde es von Intensität der Lerninhalte abhängig machen.
Okay. Ja, vielen Dank, Herr Lunze, Frau Müller. Zwei sehr spannende Fachrichtungen, die es da gibt. Schon zwischen denen würde ich mir sagen, kann die Entscheidung ja schwer fallen. Man vielleicht denkt, beides ist interessant. Es gibt aber auch noch drei andere Fachrichtungen. Herr Reinhardt, wie sieht das da insgesamt aus, wenn jetzt jemand sagt, ja, das sind fünf Fachrichtungen, ich kann mich so gar nicht entscheiden, es sind eigentlich vielleicht mindestens zwei dabei, die für mich in Frage kommen könnten, besteht ja dann auch die Möglichkeit, vielleicht mehrere Fachrichtungen zu belegen?
Jein. Also, was wir nicht hinbekommen, weil es nicht Bologna-konform ist, also sprich, es gibt entsprechende rechtliche Regelungen, die das verhindern, dass Studierende zwei oder sogar drei Schwerpunkte parallel studieren. Das bekommt man nicht hin. Aber was wir hinbekommen, ist etwas, was wir hier unter der Überschrift eines Doppelmasterabschlusses konzipiert haben. Wie funktioniert das? Sie studieren ihre 90 Credits, machen ihren einen Abschluss, ja, und können dann unter Anerkennung aller anderen Prüfungsleistungen, bis auf die drei zu den jeweiligen Programmgehörigen, Prüfungsleistungen anerkannt bekommen und würden die dann quasi nachstudieren. Ja? Das wäre, sage ich mal, die inhaltliche Perspektive. Und dann haben wir vom Prüfungsamt ein, sage ich mal, salopp ein Goodie, dass wir hier auch im Sinne der Anerkennung der Masterthesis unseren Studierenden, die an einem solchen Doppelmaster-Angebot interessiert sind, entgegenkommen können. Nämlich wir können die erste Masterarbeit, vorausgesetzt eine gewisse inhaltliche Breite natürlich, rein formal dann auch anerkennen. Wurde 2.0 oder besser erreicht worden. Also das heißt, hier wird dann auch nochmal Leistung belohnt. Und das ist etwas, was einige wenige, wir haben jetzt vier Personen, zwei, die das schon finalisiert haben, zwei, die dabei sind, im Zuge der Zeit auf sich genommen haben, hier nochmal sich ein anderes Thema intensiver anzuschauen. In aller Regel hängt es dann damit auch zusammen, dass diese Studierenden einen neuartigen Karriereschritt gemacht haben, gesagt haben, okay, jetzt ist es hilfreich, nochmal sich diesen Schwerpunkt genauer anzuschauen.
Ja, vielen Dank. Also nicht oder eigentlich nicht nur, dass man mehrere Fachrichtungen belegen kann, sondern man kann dann sogar, wenn man sich diese Mühe macht, diesen Weg geht, zwei Abschlüsse erreichen, einen Doppelmaster im Abschluss haben. Genau. Ja, das ist die eine Seite für diejenigen, die, sage ich mal, gar nicht genug bekommen können. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch diejenigen, die sich nur ganz gezielt weiterbilden möchten aus einzelnen Bestandteilen, einzelnen Modulen innerhalb der Masterstudiengänge oder die sich vielleicht noch nicht ganz sicher sind, ob sie sich einen Masterstudiengang zutrauen, inhaltlich, aber auch, ob sie es unterbringen können in ihrem Alltag und da vielleicht das erstmal ausprobieren möchten. Und dazu gibt es ja auch Möglichkeiten. Wie sieht es da aus?
Ja. Gerne. Würden Sie so nett sein und die nächste Folie gerade noch dazu zeigen?
Aber gerne.
Ja, also auch als Prof lernt man noch dazu und der Stelle tatsächlich diesen Begriff der Micro-Credentials. Dieser Begriff war mir Anfang des Jahres noch gar nicht bekannt. Worum geht es da? Es geht darum, hier auch die Weiterbildungsbemühungen, die seit Bologna auf der EU-Ebene und dann auch über den deutschen Qualifikationsrahmen standardisiert wurden, Anforderungsprofile entsprechend präzisiert wurden, hier auch der nächste Schritt gegangen wurde. Was sind Micro-Credentials? Es geht letztlich um die flexibilisierten Weiterbildungsangebote, sodass eben Studien, Weiterbildungsinteressierte nicht in Anführungszeichen gezwungen werden, komplett zu studieren, sondern sich ganz gezielt einzelne Angebote auszuwählen aus einem schon, und das ist der wichtige Punkt, schon akkreditierten Programm. So, das heißt, die Zielgruppe ist einmal entweder die, zu sagen, okay, ich weiß, ich will kein komplettes Programm studieren, keinen kompletten Studiengang studieren, ja, oder aber kann mich jetzt noch nicht entscheiden, ein komplettes Studium zu machen. So, und das heißt im Wesentlichen jetzt aus dieser Micro-Credentials-Idee heraus, was bedeutet das? Wir bieten dann quasi kleine Stücke in unterschiedlichen Portionen an. Sie können einzelne Module belegen, ja, ist das, was bei uns an der Hochschule Zertifikatsstudium heißt. Dann gibt es eine ganze Reihe von Doppelpacks, Doppelmodule, das ist dann die Certificate of Advanced Studies, wo wir unterschiedliche Angebote machen, und dann bieten wir dann auch, was die anwendungsorientierten Module angeht, so ein Fünferpack an, das ist dann die Diploma of Advanced Studies. Das ist etwas, was Sie separat buchen können und was Sie, wenn Sie sich tatsächlich später dann noch mal für ein Gesamtstudium entscheiden sollten, sich dann tatsächlich auch anrechnen lassen können, anerkennen lassen können für das Komplettpaket. Ja, und deswegen ist es A, wichtig zu verstehen, dass unsere Module dann auch, weil das Komplettprogramm jeweils akkreditiert ist, auch die Einzelmodule akkreditiert worden sind. Und wir als Voraussetzung, das unterscheiden wir uns dann auch von vielen anderen Anbietern, die mit solchen Überlegungen auch begonnen haben. Ja, bei uns ist es dann auch wichtig, tatsächlich schon einen ersten Studienabschluss absolviert zu haben, also der bekannte Bachelorabschluss, um dann auch so ein kleinteiliges Modul oder Modulkombination studieren zu können. Was dann auch mit dem, was wir vorhin schon diskutiert haben, ein Stück weit mit dem Anforderungsniveau zusammenhängt. Ich verstehe zwar schon, dass es dann auch weiterbildungsbegierige Praktiker gibt, aber wenn wir sagen, okay, wir wollen auch die Wissenschaft dahinter vermitteln und die empirische Forschung damit zu vermitteln, dann ist es manchmal schwierig, Menschen mit fehlender akademischen Erststudium hier mit in die anderen Kurse zu nehmen. Das ist zumindest, sage ich mal, unser didaktisches Konzept, was diese kleinteiligen Modulkombinationen angeht.
Ja, vielen Dank. Also vom Einzelzertifikat auf der einen Seite bis zum Doppelmaster auf der anderen Seite eine große Bandbreite. Nur noch mal einen Schritt zurückgehen, was diesen Doppelmaster angeht. Da gibt es eine Frage aus dem Chat zu, und zwar fragt Lennart Steinke hier, ob das dann zwei Master wären oder ob es ein kombinierter Master wäre mit 126 ECTS-Punkten.
Nein, also Sie würden dann tatsächlich zwei verschiedene Masterabschlüsse erhalten. Ja, also beispielsweise, Sie würden Wirtschaftspsychologie Leadership machen, die 90 Credits. Ja, und dann würden Sie sagen, okay, ich interessiere mich jetzt noch für Business Transformation, würden sich jetzt alle Module anerkennen lassen aus dem ersten Masterstudiengang, würden die drei fehlenden Module nachstudieren und hätten dann quasi nochmal unter der Voraussetzung auch der Anerkennung der Masterthesis dann noch einen zweiten 90-Credit-Master mit einem zweiten Abschlussgrad. In dem Fall Wirtschaftspsychologie und Business Transformation. Master of Science.
Ja, vielen Dank. Und wir kommen langsam schon so Richtung Abschluss unseres Interviews. Und ich habe mal geschaut, es ist ja insgesamt das dritte Interview, was wir geführt haben zu diesem Studiengang. Los mit dem Programm ging es bereits 2018. Und auch mal so verschiedene Elemente, auch die Didaktik erforscht, auch mal sogar so einen virtuellen Campus irgendwann. Mittlerweile gibt es sicherlich auch einige AbsolventInnen des Studiengangs. Und Da ist natürlich immer die spannende Frage für alle, die sich interessieren für die Programme: Wo liegt denn so der berufliche Nutzen? Was berichten Ihnen da die AbsolventInnen? Und gibt es vielleicht auch eine Evaluation dazu, was hinterher aus diesem geworden ist?
Ja, also ich hatte ja vorhin die Folie gezeigt, dass wir natürlich schon einige Absolventinnen und Absolventen haben. Ja, wo führt das Ganze hin? Ja, was berichten uns unsere Studierenden? Naja, gut, im Wesentlichen müssen wir, wenn wir über Evaluation sprechen, natürlich am Anfang anfangen. Ja. Was will ich damit sagen? Okay, was sind eigentlich so die Erwartungen? Warum nimmt jemand Zeit und Mühe und auch Geld in die Hand, um sich berufsbegleitend weiterzubilden? Da können wir ja im Wesentlichen so drei Gruppen unterscheiden, die sich auch ein Stück weit dann altersbezogen differenzieren lassen. Das eine ist so die typische Karriere-Schrittorientierung, möchte ich es mal bezeichnen. Also Klassiker ist, jemand hat einen Bachelor-Abschluss, wird irgendwie Sachbearbeiter oder ist Projektmitarbeiter, wie auch immer, in einer bestimmten Funktion und möchte einen Schritt weitermachen. Ja, einen Schritt weiterkommen, wo ein Masterabschluss intern eigentlich vorausgesetzt wird, will sich vielleicht in Richtung Projektleitung oder in Richtung Teamleitung qualifizieren. So, das wäre so der eine Karriere-Step. Ja, das ist dann die jüngeren Leute, die, sage ich mal so, nach dem Bachelor mit der ersten Berufserfahrung, sagen wir 23, 24, 25 zu uns kommen und dann so 2 Jahre plus mindestens später abschließen. Die zweite Gruppe, das sind, sage ich mal, die Professionals in der Linie. Also entweder haben die schon Führungsverantwortung, wir haben eine ganze Reihe von Abteilungsleitern auch schon bei uns weiterentwickeln dürfen, die dann ganz einfach für sich sagen, hey, Führung, ja, oder auch Veränderung, Business Transformation, das sind an der Stelle die am meisten, am häufigsten gewählten Vertiefung dann dieser Professionalisierungsstufe. Ich muss besser verstehen, wie Menschen ticken. Ja, ich habe zwar irgendwie BWL studiert, bin im Controlling oder im Einkauf oder wo auch immer unterwegs, ja, habe jetzt meine erste oder vielleicht sogar zweite Führungsaufgabe und ja, ich muss das besser verstehen. Ich will es systematisch verstehen. Mir genügen jetzt nicht irgendwelche Weiterbildungen, die dann intern angeboten werden, sondern ich möchte genauer verstehen, wie das jetzt funktioniert mit den Menschen, mit den Veränderungsprozessen, mit den Lernprozessen, mit Motivation, mit Führung. Ja, diese Personengruppe ist dann schon deutlich älter. Da sind wir dann eher mit Ende 20, mit Ende 30 unterwegs. Und die dritte Gruppe, das ist, sage ich mal, sind diejenigen, die schon relativ lange im Job sind, zum Teil selbstständig sind. Also selbstständige Unternehmensberater, Trainer, Coaches und die dann auch nach 5 Jahren, 10 Jahren, 15 Jahren auf die Idee kommen zu sagen, ja okay, jetzt mache ich das schon eine ganze Zeit lang, ich habe den Eindruck, ich mache es auch besonders gut, aber eigentlich möchte ich genau verstehen, was ich da eigentlich tue, ja, warum funktioniert das, warum funktionieren andere Dinge nicht, das ist so quasi, sage ich mal, für mich so unter der Überschrift reprofessionalisieren. Und diese Personengruppe ist an der Stelle noch mal ein bisschen älter. Also das muss man erstmal unterscheiden zwischen dem, wem haben wir es zu tun, wo wollen die hin? Und jetzt Ihre eigentliche Frage war ja die, wie gut funktioniert das? Natürlich können wir jetzt keine Jobgarantie oder Entwicklungsgarantie geben, aber im Mittel können wir auch trotz der krisenhaften Corona-Situation sehen, dass wir schon die Rückmeldung bekommen, so ein Entwicklungsmotor zu sein. Bei den unteren ist es natürlich wegen der Breite und der Anzahl der potenziellen Bewerber um Karrierepfade natürlich ein Stück weit schwieriger. Aber was wir schon durchaus sehr schön beobachten können, ist dann bei Führungsnachwuchskräften, bei Führungskräften, die dann tatsächlich auch den nächsten Karriereschritt.
So ist es mit der Technik ab und zu. Huh?
Ich glaube, ihr wolltet sagen,
es geht über das Business und auch über mich selbst. Ja, und das hören wir natürlich jetzt nicht nur sehr gerne, sondern wir haben jetzt uns auch in 2 Fällen entschieden, solche erfolgreichen Führungskräfte anzusprechen, um bei uns wiederum als Dozent bzw. Dozentin tätig zu werden.
Ja, vielen Dank. Vielleicht wäre das auch nochmal was für ein Interview, nochmal aus der Perspektive dann der Studierenden, Absolventen und dann ja auch wieder Dozenten bei Ihnen nochmal zu schauen. Sehr spannend. Ja, bevor wir dann gleich zur Abschlussrunde kommen, noch eine Frage, oder eigentlich ist es mehr eine Bemerkung hier aus dem Chat, aber trotzdem, vielleicht können Sie da auch noch was zu sagen. Bemerkung war hier wahrscheinlich nicht promotionsgeeignet, schade. Wie sieht es da aus mit den Möglichkeiten, nach dem Master in Richtung Promotion zu gehen, jedenfalls auch, um da noch was ja, zu ergänzen, um halt auf die nötigen Credit Points zu kommen, was ja wahrscheinlich hier der Hintergrund der Bemerkung
ist. Ja, der Herr Steinke ist sehr reflektiert, sehr kritisch, sehr schön. Also, ich vermute mal, dass der Kommentar zunächst mal in Richtung dieser 90 Credits geht. Ja, es ist schon so, dass die Anzahl der Credits sich auf die 90 beschränkt. Jetzt haben wir allerdings in Baden-Württemberg seit Anfang 2020 auch ein neues Hochschulgesetz, das diesen Übergang zum Promotionsstudium, in dem ja 300 Credits gefordert werden, neu geregelt hat. Ja, also wenn wir jetzt von 180 Standard-Bachelor ausgehen, plus die 90, bei uns wären ja nur 270. Und das ist jetzt mal meine Interpretation der mangelnden Promotionsbreite. So, aber weil es diese neuen rechtlichen Regelungen gibt, gibt es bei uns natürlich auch die Notwendigkeit, darüber nachzudenken, wie gestalten wir jetzt eigentlich den Umgang mit dieser Lücke der 30 fehlenden Credits. Es gibt an der Stelle dann auch wiederum Möglichkeiten, diese 30 Credits nachzuarbeiten. Die naheliegendste, aber wenn ich das mal salopp ausdrücken darf, für Studierende uncoolste Variante ist, dann machen sie halt noch für 30 Credits separate Prüfungen. Die sind für Lernen und gut, ich sage es uncool. Aber was es auch wiederum gibt, auch
Herr Rainer macht spannend mit seinen Unterbrechungen.
Ja, ich weiß nicht, also ich bin irgendwie hier an der Hochschule trotz LAN-Kabel abgehängt, keine Ahnung warum. Also es gelingt ja auch seit Bologna berufsbezogene Kompetenzen in Credits umwandeln zu lassen. Ja, und genau dieses Prinzip können wir hier auch in Baden-Württemberg anwenden. Was bedeutet das? Unsere Studierenden schreiben ein sogenanntes Kompetenzportfolio. Was ist das? Das ist, sage ich mal, ein Stück weit ein erweiterter Lebenslauf. Es geht jetzt nicht nur um den Nachweis berufsbezogener Kompetenzen, sondern auch extrafunktionaler und privat in Tätigkeit als Trainerin und andere entsprechende Tätigkeiten, entwickelte Kompetenzen, die auch entsprechend nachgewiesen werden müssen. Das ist Schritt 1, ist also ein bisschen längeres Dokument. Und wir führen dann auch noch ein Interview, um das Ganze zu verifizieren mit den jeweiligen Studierenden. Das ist dann so in den ersten zwei Monaten des ersten Semesters. Und dann, bislang ist es uns immer gelungen, diese 30 Credits auch konvertieren zu können. Und dann reichen wir dieses Dokument ans Prüfungsamt ein. Und in dem Abschlusszeugnis, im Masterzeugnis, stehen dann einerseits die 90 Credits, die durch das Studium erworben sind, plus die 30 Credits aus dem Kompetenzportfolio. Das heißt, tatsächlich ist der Gesamtabschluss netto 120 Credits. Und damit hätten Sie dann auch tatsächlich die 180 Credits aus dem Bachelor plus die 120 Credits aus unserem Master, haben Sie 300 Credits komplett, um sich dann auch für ein Promotionsstudium bewerben zu können.
So, ja, ich glaube, dem Herrn Steinke hat das schon weitergeholfen. Ich finde das sehr spannend mit diesen Möglichkeiten oder interessant, die es da auch gibt, auch wenn es ihm um die 2x90 Credit Points geht. Ja, vielen Dank, Herr Professor Reinhardt, auch für die Erläuterung nochmal. Fand ich sehr spannend, auch gerade um da wieder zu sehen, Fernstudierende, oft berufsbegleitete Studierende, was da auch möglich ist, um selbst solche Lücken dann zu schließen, um halt möglicherweise doch auch dann wieder in die eher theoretische Richtung Promotion zu gehen. Ja, dann würde ich Sie bitten, zum Abschluss nochmal, dass alle auch nochmal zu Wort kommen können, nochmal jetzt so was mitzugeben. Was möchten Sie Interessierten an dem Master aus Ihrer Perspektive abschließend noch mit auf den Weg geben? Frau Professorin Müller, möchten Sie da anfangen?
Also eigentlich, was möchte ich mit auf den Weg geben? Ich glaube, ich bin der Überzeugung, dass wir einen wahnsinnig spannenden, interessanten Studiengang da kreiert haben und alle, die so in diese Richtung Konsumverhalten, digitales Konsumverhalten gehen möchten, bei uns auf ihre Kosten kommen, weil wir einfach auch sehr viel mit den Studierenden arbeiten, sehr viel reflektieren und wir auch wirklich ein sehr netter Haufen an Dozierenden sind, an Studierenden und einfach auch Spaß haben mit dem, was wir machen.
Ja, danke schön. Herr Dr. Lunze, möchten Sie weitermachen?
Ja, ich kann auch nur sagen, kommen Sie vorbei, schauen Sie sich's an. Sie werden nicht fliehen. Ich glaube auch, dass es relativ interessant ist. Das ist das Feedback der Studierenden, die jetzt auch nicht mehr, die schon abseits sind, die also jetzt eigentlich sagen können, was sie wollen, auf den Absolventen feiern. Wir haben bis jetzt nur positives Feedback in dieser Thematik bekommen und ich freue mich, Sie zu sehen und ich freue mich, wenn wir zusammenarbeiten.
Ja, danke schön, Dr. Lunze. Und Herr Rösser-Reinhardt, Sie haben das letzte Wort in der Abschlussrunde und ich blende dabei schon mal die Website ein zum Studienangebot. Für diejenigen, die weiter einsteigen wollen, können sich da informieren und ja, auch finden dort auch Kontaktmöglichkeiten. Aber Herr Rösser-Reinhardt.
Ja, das schwerwiegende letzte Wort. Naja, ich sage jetzt mal in meiner Rolle als akademischer Leiter. Im Juli wurde eine Studie im Spiegel berichtet, eine internationale Studie zu dem Thema Entwicklung von Reflexionskompetenzen im Studium. Was wurde deutlich? Das war eine weltweite Studie. Was wurde deutlich? Wider Erwarten konnte jetzt auf Master-Level gezeigt werden, dass die Reflexionskompetenz in vielen Fällen nicht so weit gefördert wird, wie das eigentlich in den jeweiligen Beschreibungen, in den Zielen der Studiengänge beschrieben wurde. Was ich Ihnen allerdings das ist mit dem letzten Wort, wenn es salbungsvoll werden soll, dann kommt man dann aus dem Rhythmus. Also, was ich Ihnen tatsächlich versprechen kann, wenn Sie mehr über sich selbst, über Ihre Beziehung zu Ihrem Beruf, zu Ihrem Leben lernen wollen, in Abhängigkeit natürlich unserer Module, dann sind Sie bei uns richtig. Also Sie können bei uns reduzieren, wenn Sie Reflexionskompetenz entwickeln oder umgekehrt. Ohne das wird das bei uns eher anstrengend. Und wie die Kolleginnen und Kollegen schon gesagt haben, ja, wir sind hoch motiviert. Wir arbeiten sehr gerne mit unseren Studierenden zusammen. Wir fördern sie gerne. Wir sind, sage ich mal, vom Naturell her Entwickler. Und von da freuen wir uns auf Sie.
Ja, vielen Dank, Professor Reinhardt. Vielen Dank an Sie alle drei. Und hier im Chat gibt es von einem anderen Zuschauer auch gerade noch ein Dankeschön für das interessante Interview, dem ich mich damit anschließe und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Vielen Dank, Herr Jung, für die Möglichkeit, hier mit Ihnen sprechen zu dürfen.
Ja, und an der Stelle auch vielen Dank an alle ZuschauerInnen, die jetzt hier mit dabei gewesen sind. Auch vielen Dank für die aktive Beteiligung im Chat, die das Ganze nochmal zusätzlich aufgelockert hat. Und hier nochmal kurz die Webseite, wenn ihr gleich noch ein wenig euch weiter gleich mit dem Thema beschäftigen möchtet. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann bitte jetzt gleich euren Daumen hoch dafür. Abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke für Benachrichtigungen bei weiteren Interviews und Videos hier um das Wirtschaftspsychologie-Fernstudium an der HFWU und natürlich auch ganz allgemein zum Thema Fernstudium.